Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee. Ins Deutsche übertragen von Kai-Uwe Wojczak.
David, der künftige König von Israel, muss um sein Leben bangen. Denn sein Schwiegervater, König Saul, der das Zepter nach wie vor fest in der Hand hält, ist ihm ständig auf den Fersen. Mal sollte David auf dem Schlachtfeld sterben, mal in seinem eigenen Bett. Ein andermal wäre er beinahe durch einen Spieß getötet worden, mit dem König Saul auf ihn zielte. Wie es scheint, verliert Saul immer mehr die Kontrolle über sich selbst. Krankhafte Eifersucht sowie Wutanfälle treiben ihn an. Dann wieder versinkt er in tiefe Schwermut. Und David? Ihm bleibt schließlich nichts weiter übrig, wie ein flüchtiger Verbrecher ein Leben im Verborgenen zu führen. Mehr dazu in dieser Sendung, zu der ich Sie herzlich begrüße. Im Mittelpunkt stehen die Kapitel 22 und 23 aus dem ersten Buch Samuel. David und seine Berufung zum König Israels. Eine lange Geschichte. Denn schon als Jugendlicher wurde er vom Propheten Samuel für dieses Amt, das er viel später erst antreten wird, gesalbt. Diese Salbung war ein äußeres Zeichen dafür, dass David von Gott für diese besondere Aufgabe ausgewählt wurde. Doch bis David tatsächlich den Thron besteigt, gehen viele Jahre ins Land. Etwa 16 Jahre alt mag er gewesen sein, als er vom Propheten Samuel gesalbt wurde. Damals war er nichts weiter als ein einfacher Hirtenjunge. Dann wurde er von König Saul als Harfenspieler engagiert, um dessen Schwermut zu vertreiben. Auch als Befehlshaber der königlichen Streitkräfte machte David eine gute Figur. Schließlich heiratete David die jüngere Tochter von König Saul und wurde so zu seinem Schwiegersohn. Die Hoffnung, den Königsthron besteigen zu dürfen, rückt jedoch in weite Ferne, als David fliehen muss. Manche Bibelausleger schätzen, dass er sich rund 10 Jahre vor König Saul versteckt hält. David braucht also einen langen Atem, bis er das wird, was er nach dem Willen Gottes werden soll, nämlich der König von Israel. Diese Zeit des Wartens, die ihm viel Geduld abverlangt, verändert ihn natürlich. Er durchlebt Gottes Hilfe in vielen Notsituationen, führt ein einfaches Leben und gerät auch psychisch immer wieder an die Grenzen seiner Belastbarkeit. Eine ähnliche Wartezeit, die im Nachhinein als eine Zeit der Bewährung, der Reifung und der Vorbereitung anzusehen war, hat beispielsweise auch Mose erlebt. Als er einmal mitbekam, wie jemand aus seinem Volk von einem Ägypter geschlagen wurde, brachte er diesen Ägypter einfach um und meinte dann wohl, eine große Befreiungsaktion starten zu können. Doch die Befreiung der Israeliten aus dem Sklavendienst ließ noch lange auf sich warten. Denn Mose musste zunächst einmal seinen eigenen Kopf retten und nach Midian fliehen. Als er viele Jahre später nach Ägypten zurückkehrte, war aus ihm ein Mann geworden, der bereit war, sich selbst als ein Werkzeug in Gottes Hand zu sehen. Statt eigenmächtig gegen die Ägypter vorzugehen, erlebte er staunend mit, wie Gott die berühmten 10 Plagen über die Ägypter kommen ließ und wie der Pharao schließlich die Israeliten darum bat, sein Land zu verlassen. Sogar Jesus, der Sohn Gottes, aber zugleich auch Sohn der Maria, wurde nicht von einem Tag auf den anderen zum Erlöser der Menschen. Als kleines, hilfloses Baby kam er zur Welt und durchlebte viele Höhen und Tiefen des menschlichen Lebens, bis er schließlich mit etwa 33 Jahren für die Sünden der Menschen starb. Vielleicht gibt es ja auch in Ihrem eigenen Leben bestimmte Zeiträume, die Ihnen zunächst wie Zeitverschwendung vorgekommen sind, weil Ihnen viel Geduld abverlangt wurde oder weil es ausgesprochen schwierige Zeiten waren. Doch im Nachhinein entdecken Sie möglicherweise, dass sich Ihre Persönlichkeit und Ihr Glaube dadurch weiterentwickelt haben. Während ich über dieses Thema nachdenke, muss ich unwillkürlich an meine Frau denken. Denn wenn sie wüsste, dass ich hier über Geduld und über Wartezeiten im Leben referiere, dann würde sie mich zweifellos anlächeln und sagen, du bist mir genau der Richtige, um anderen Leuten in dieser Sache gute Ratschläge zu erteilen. Und ich muss gestehen, sie hat recht. Geduld ist nicht gerade meine Stärke. Ja, mir fällt es ausgesprochen schwer, mich von Gott in eine Warteposition versetzen zu lassen, obwohl ich schon oft genug erlebt habe, dass Gott dadurch meinen Glauben gestärkt und weiterentwickelt hat. Für David kommt es allerdings knüppeldick in den Jahren, bevor er König wird. Einfach deshalb, weil er ständig um sein Leben fürchten muss. Im 1. Samuel-Buch, vor allem aber auch in den Psalmen, gibt es einige Bibelstellen, die seinen Gemütszustand beschreiben. Einige davon möchte ich an dieser Stelle kurz zitieren. David sagt: Ich werde gejagt wie ein Rebhuhn auf den Bergen. Ich bin wie die Eule in der Einöde, wie das Käuzchen in den Trümmern. Ich wache und klage wie ein einsamer Vogel auf dem Dache. An anderer Stelle: Ich liege mitten unter den Löwen. Und meine Feinde haben meinen Schritten ein Netz gestellt und meine Seele gebeugt. Sie haben vor mir eine Grube gegraben. Im 1. Samuel-Buch, Kapitel 22, wird nun berichtet, wie sich David eines Tages müde in eine Höhle zurückzieht, die südwestlich von Jerusalem in einem Tal zwischen Gat und Hebron liegt. In Gat war er ja zuvor gewesen und hatte, um unbehelligt zu bleiben, so getan, als ob er vom Wahnsinn befallen sei. In den ersten Versen von Kapitel 22 wird nun berichtet: David ging von da hinweg und rettete sich in die Höhle Adullam. Als das seine Brüder hörten und das ganze Haus seines Vaters, kamen sie zu ihm dahin. Und es sammelten sich bei ihm allerlei Männer, die in Not und Schulden und verbitterten Herzens waren, und er wurde ihr Oberster. Und es waren bei ihm etwa 400 Mann. Fast hört es sich so an, als ob David lauter zwielichtige Gestalten um sich sammeln würde, die mit ihrem Leben nichts Vernünftiges anzufangen wissen. Dem ist aber nicht so. Vielmehr dürfte es sich um Männer handeln, die wie David selbst bei König Saul in Ungnade gefallen sind. Teilweise auch deshalb, weil sie schon früher zu David gehalten haben. Wir erinnern uns, David war sehr beliebt im Volk gewesen und war eine Zeit lang sogar Befehlshaber der königlichen Truppen. Außerdem bekommt David Besuch aus seiner eigenen Familie, darunter seine Brüder, aber vermutlich auch einige Cousins. Dieser bunte Haufen, der sich David anschließt, lässt sich in gewisser Weise mit der bunten Schar an Leuten vergleichen, die heute Jesus Christus nachfolgen. Auch unter ihnen gibt es viele, die im wörtlichen oder auch im übertragenen Sinne in Not und Schulden und verbitterten Herzens sind. Und so wie David nur von wenigen als der künftige König Israels akzeptiert wurde, so ist es auch Jesus zu seinen Lebzeiten auf Erden nicht gelungen, sich als König der Juden zu etablieren. Aber so wie David darauf hinstrebt, eines Tages der König von Israel zu werden, so wird sich Jesus eines Tages als König der Juden und als Herrscher über die ganze Welt erweisen. Über Jesus heißt es im Philipperbrief Kapitel 2, dass in seinem Namen sich beugen sollen aller derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind, und alle Zungen bekennen sollen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Bis es soweit ist, gilt jedoch, was im Lukas-Evangelium Kapitel 19 gesagt ist: Der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Des Weiteren ist im Hebräerbrief Kapitel 2 zu lesen: Worin Jesus selber gelitten hat und versucht worden ist, darin kann er helfen denen, die versucht werden. Und schließlich möchte ich auch noch die Einladung Jesu aus dem Matthäus-Evangelium Kapitel 11 zitieren: Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Zurück zu David und den etwa 400 Leuten, die er um sich geschart hat. In Kapitel 22, Vers 1 wurde ja erwähnt, dass außerdem seine Brüder und das ganze Haus seines Vaters zu ihm kamen. Tatsächlich gehören auch sein Vater und seine Mutter dazu, denn ab Vers 3 wird berichtet: Und David ging von da nach Mizpe ins Land der Moabiter und sprach zum König von Moab: Lass meinen Vater und meine Mutter bei euch bleiben, bis ich erfahre, was Gott mit mir tun wird. Und er brachte sie vor den König von Moab, und sie blieben bei ihm, solange David auf der Bergfeste war. Hinter diesen beiden Versen steckt wahrscheinlich mehr Verzweiflung, als man beim ersten Hinhören vermutet. Denn David bringt seine Eltern und sich selbst im Land der Moabiter in Sicherheit. Das heißt, er flüchtet mit ihnen ins Ausland. Und wahrscheinlich stellt sich bei ihm ein ähnlich beklemmendes Gefühl an, wie es lange vor ihm Abraham empfunden hat, als er wegen einer Hungersnot nach Ägypten zog. Die Lebensumstände werden so schwierig, dass sich immer wieder die Frage aufdrängt, kann das denn Gottes Wille sein? Weiter ab Vers 5. Aber der Prophet Gad sprach zu David, bleib nicht auf der Bergfeste, sondern geh hin ins Land Juda. Da ging David weg und kam nach Jaaheret. Und es kam vor Saul, dass David und die Männer, die bei ihm waren, von sich reden machten. Und Saul saß zu Gibeah unter dem Tamariskenbaum auf der Höhe, den Spieß in der Hand, und alle seine Großen standen um ihn. Da sprach Saul zu seinen Großen, die um ihn standen, »Hört ihr, Benjaminiter, wird der Sohn Isais, gemeint ist David, wird der Sohn Isais euch allen auch Äcker und Weinberge geben und euch alle zu Obersten über 1000 und über 100 machen, dass ihr euch alle verschworen habt gegen mich und dass niemand da ist, der es mir zu Ohren brächte, dass mein Sohn Jonathan sich mit dem Sohn Isais verbunden hat? Ist niemand unter euch, der sich um mich grämt und der es mir zu Ohren gebracht hätte, dass mein Sohn meinen Knecht gegen mich aufgereizt hat, dass er mir nachstellt, wie es jetzt am Tage ist? König Saul hat offenbar davon Wind bekommen, dass David nicht mehr allein auf der Flucht ist und dass er in das Grenzgebiet nach Juda zurückgekehrt ist. Indem Saul an seine Günstlinge Weinberge und Äcker verschenkt, versucht er, sie an sich zu binden. Trotzdem fragt er sie ängstlich, kann euch David etwas Ähnliches anbieten? Werdet ihr auch künftig zu mir halten? Daraufhin meldet sich ein Mann zu Wort, dessen Bekanntschaft wir in Kapitel 21, also in der letzten Sendung, gemacht haben. Sie erinnern sich vielleicht, wie David den Priester Ahimelech aufgesucht und ihn um Proviant gebeten hatte. Nach einigem Zögern gab ihm der Priester die Schaubrote, die im Heiligtum eigentlich als Opfer dargebracht und wöchentlich ausgetauscht wurden. Normalerweise durften sie ausschließlich von den Priestern verzehrt werden. Dass der Priester sie David dennoch aushändigte und ihm außerdem das Schwert übergab, das einstmals dem Philister Goliath gehörte, das wurde damals von einem gewissen Doeg beobachtet, der sich für einen Tag der Stille in das Heiligtum zurückgezogen hatte. Dieser Mann sieht nun die Gelegenheit für gekommen, sich vor König Saul zu profilieren. Ab Vers 9 wird berichtet, da antwortete Doeg, der Edomiter, der unter den Großen Sauls stand, und sprach, ich sah den Sohn Isais, also David, wie er nach Nob kam zu dem Priester Ahimelech, dem Sohn Ahitubs. Der befragte den Herrn für ihn und gab ihm Wegzehrung und das Schwert des Philisters Goliath. Da sandte der König hin und ließ rufen den Priester Ahimelech, den Sohn Ahitubs, und das ganze Haus seines Vaters, die Priester, die zu Nob waren. Und sie kamen alle zum König. Und Saul sprach, höre, du Sohn Ahitubs. Er sprach, hier bin ich, mein Herr. Und Saul sprach zu ihm, warum habt ihr euch verschworen gegen mich, du und der Sohn Isais, dass du ihm Brot und ein Schwert gegeben und Gott für ihn befragt hast, damit er sich gegen mich empöre und mir nachstelle, wie es jetzt am Tage ist? Ahimelech antwortete dem König und sprach, wer ist unter allen deinen Knechten so treu wie David? Dazu des Königs Schwiegersohn und der Oberste deiner Leibwache und geehrt in deinem Hause. Habe ich denn heute erst angefangen, Gott für ihn zu befragen? Das sei ferne von mir. Der König lege solches seinem Knecht nicht zur Last, noch meines Vaters ganzem Hause, denn dein Knecht hat von alledem nichts gewusst, weder Kleines noch Großes. Aber der König sprach, Ahimelech, du musst des Todes sterben, du und deines Vaters ganzes Haus. Und der König sprach zu seiner Leibwache, die um ihn stand, tretet heran und tötet die Priester des Herrn, denn ihre Hand ist mit David, und obwohl sie wussten, dass er auf der Flucht war, haben sie's mir nicht zu Ohren gebracht. Aber die Männer des Königs wollten ihre Hände nicht an die Priester des Herrn legen, sie zu erschlagen. Da sprach der König zu Doeg, tritt du heran und erschlage die Priester. Doeg, der Edomiter, trat heran und erschlug die Priester, dass an diesem Tage starben 85 Männer, die den leinenen Priesterschurz trugen. Auch Nob, die Stadt der Priester, schlug er mit der Schärfe des Schwerts. Mann und Frau, Kinder und Säuglinge, Rinder und Esel und Schafe mit der Schärfe des Schwerts. Es entrann aber ein Sohn Ahimelechs, des Sohnes Ahitubs, der hieß Abjatar, und floh zu David und verkündete ihm, dass Saul die Priester des Herrn getötet habe. David aber sprach zu Abjatar: Ich wusste es schon an dem Tage, als der Edomiter Doeg dort war, dass er's Saul verraten werde. Ich bin schuldig am Leben aller aus deines Vaters Haus. Bleibe bei mir und fürchte dich nicht, denn der, der mir nach dem Leben trachtet, der trachtet auch dir nach dem Leben. Du bist bei mir in Sicherheit. Soweit die Verse 9 bis 23. David fühlt sich also mitschuldig am Tod der Priester und der restlichen Einwohner der Stadt Nob. Ob er vielleicht auch daran dachte, dass er dem Priester Ahimelech damals etwas vorgeflunkert hatte, als er ihn um die Schaubrote bat? David behauptete damals, in geheimer Mission für König Saul unterwegs zu sein, was offensichtlich nicht stimmte. Manche Bibelausleger sind außerdem der Meinung, dass David damals ohne irgendwelche Weggefährten unterwegs war, während er dem Priester gegenüber behauptete, seine Leute würden irgendwo auf ihn warten. Tatsächlich erweckt der Bibeltext den Eindruck, als ob David zu diesem Zeitpunkt völlig allein unterwegs gewesen sei. Doch im Markus-Evangelium wird berichtet, wie Jesus auf diesen Vorfall Bezug nimmt. Und er spricht davon, dass David auch denen, die bei ihm waren, etwas von den Schaubroten abgab. Wir erreichen nun Kapitel 23 und nehmen zur Kenntnis, dass die Anzahl der Männer, die David zwischenzeitlich um sich geschart hat, von anfangs 400 auf inzwischen 600 Leute angewachsen ist. Und es wurde David angesagt: Siehe, die Philister kämpfen gegen Keila und berauben die Tennen. Da befragte David den Herrn und sprach: Soll ich hinziehen und diese Philister schlagen? Und der Herr sprach zu David: Zieh hin, du wirst die Philister schlagen und Keila erretten. Aber die Männer bei David sprachen zu ihm: Siehe, wir fürchten uns schon hier in Juda und wollen nun hinziehen nach Keila gegen das Heer der Philister? Da befragte David wieder den Herrn, und der Herr antwortete ihm: Auf, zieh nach Keila, denn ich will dir die Philister in deine Hände geben. So zog David mit seinen Männern nach Keila und kämpfte gegen die Philister und trieb ihnen ihr Vieh weg und schlug sie hart. So errettete David die Leute von Keila. Die Stadt Keila liegt ganz in der Nähe von Davids Zufluchtsort, der im Kapitel zuvor genannt wurde, Jaar-Heret. Die Bewohner von Keila werden von den Philistern überfallen, die ihnen ihre Getreidevorräte wegnehmen wollen. Dass David und seine Leute den Bewohnern von Keila zur Hilfe kommen, lässt auf ihre edle Gesinnung schließen. Die Dankbarkeit der Geretteten kommt jedoch schnell an ihre Grenzen, als sich König Saul nach Keila aufmacht, um David dort abzufangen. David erkennt, dass ihm und seinen Leuten nur zwei Möglichkeiten offenstehen. Wenn ihnen die Bewohner der Stadt Schutz bieten, können sie bleiben, wenn nicht, dann nichts wie weg. Um herauszufinden, welche Entscheidung die richtige ist, tritt nun Abjatar, der Sohn des getöteten Priesters Ahimelech, in Aktion. Das sogenannte Ephod gehört zu seinem Priestergewand und enthält eine Tasche mit zwei Losen. In bestimmten Situationen wurde Gott darum gebeten, durch diese beiden Lose seinen Willen kundzutun. Ab Vers 6 in unserem Bibeltext wird Folgendes berichtet: Als aber Abjatar, der Sohn Ahimelechs, zu David geflohen war, zog er mit herab nach Keila und brachte den Ephod mit. Da wurde Saul angesagt, dass David nach Keila gekommen sei, und Saul dachte: Gott hat ihn in meine Hände gegeben, denn er ist eingeschlossen, nun er in eine Stadt mit Toren und Riegeln gekommen ist. Und Saul ließ das ganze Kriegsvolk aufrufen, zum Kampf hinabzuziehen nach Keila, damit sie David und seine Männer belagerten. Als aber David merkte, dass Saul Böses gegen ihn im Sinn hatte, sprach er zu dem Priester Abjatar: Bring den Ephod her. Und David sprach: Herr, Gott Israels, dein Knecht hat gehört, dass Saul danach trachtet, nach Keila zu ziehen, um die Stadt zu verderben, um meinetwillen. Werden mich die Bürger von Keila übergeben in seine Hände? Und wird Saul herabkommen, wie dein Knecht gehört hat? Das verkünde, Herr, Gott Israels, deinem Knecht. Und der Herr sprach: Er wird herabkommen. David fragte weiter: Werden die Bürger von Keila mich und meine Männer übergeben in die Hände Sauls? Der Herr sprach: Ja. Da machte sich David auf samt seinen Männern, etwa 600, und sie zogen fort von Keila und streiften da und dort umher. Als nun Saul angesagt wurde, dass David aus Keila entronnen war, stand er ab von seinem Zuge. Durch das Los wurden David und seine Männer also dazu gebracht, sich anderswo nach einer Bleibe umzusehen. Weiter ab Vers 14. David aber blieb in der Wüste auf den Bergfesten, und zwar blieb er im Gebirge in der Wüste Sif. Und Saul suchte ihn die ganze Zeit, aber Gott gab ihn nicht in seine Hände. Und als David sah, dass Saul ausgezogen war, um ihm nach dem Leben zu trachten, blieb er in der Wüste Sif in Horesha. Da machte sich Jonathan, Sauls Sohn, auf und ging hin zu David nach Horesha und stärkte sein Vertrauen auf Gott und sprach zu ihm: Fürchte dich nicht, Sauls, meines Vaters Hand, wird dich nicht erreichen, und du wirst König werden über Israel, und ich werde der Zweite nach dir sein. Auch mein Vater weiß das sehr wohl. Und sie schlossen beide einen Bund miteinander vor dem Herrn. David blieb in Horesha, aber Jonathan zog wieder heim. Jonathan, diese treue Seele, nutzt die Gunst der Stunde, um seinen Freund David aufzusuchen und sein Vertrauen auf Gott zu stärken, wie es in Vers 16 ausdrücklich heißt. Und nun spricht Jonathan auch das aus, was sich wohl auch für ihn schon längst angedeutet hat. David wird der Nachfolger des noch amtierenden Königs Saul werden, während Jonathan als Sohn des Königs das Nachsehen haben wird. Aber, und das ist wirklich bemerkenswert, Jonathan ist damit völlig einverstanden, weil er erkennt, dass Gott es so will. Davids Leben aber ist weiterhin in Gefahr. In den restlichen Versen von Kapitel 23 wird berichtet: Aber die Siphiter zogen zu König Saul hinauf nach Gibeah und sprachen: David hält sich bei uns verborgen, auf den Bergfesten in Horesha, in Gibeah Hachila, das südlich liegt von Jeschimon. Ist's nun, König, deines Herzens Verlangen, hinabzukommen, so komm, wir wollen ihn in des Königs Hände übergeben. Da sprach Saul: Gesegnet seid ihr vom Herrn, dass ihr euch meiner erbarmt habt. So geht nun und gebt weiter Acht, dass ihr wisst und seht, an welchem Ort sein Fuß weilt und wer ihn dort gesehen hat, denn man hat mir gesagt, dass er sehr listig ist. Beobachtet und erkundet jeden versteckten Ort, wo er sich verkriecht, und kommt wieder zu mir, wenn ihr's gewiss seid, so will ich mit euch ziehen. Ist er im Lande, so will ich ihn aufspüren unter allen Tausendschaften Judas. Da machten sie sich auf und gingen vor Saul her nach Sif. David aber und seine Männer waren in der Wüste Maon, in der Steppe südlich von Jeschimon. Als nun Saul hinzog mit seinen Männern, David zu suchen, wurde es David angesagt. Und er ging zu dem Felsen hinab, der in der Wüste Maon ist. Als das Saul hörte, jagte er David nach in die Wüste Maon. Und Saul ging auf der einen Seite eines Berges, David mit seinen Männern auf der anderen Seite des Berges. David aber eilte, Saul zu entgehen, während Saul samt seinen Männern David und seine Männer umstellte, um sie zu fangen. Aber es kam ein Bote zu Saul und sprach: Komm eilends, denn die Philister sind ins Land eingefallen. Da ließ Saul davon ab, David nachzujagen, und zog hin den Philistern entgegen. Daher nennt man den Ort Sela Machlekot, Fels der Trennung. Das Katz-und-Maus-Spiel zwischen Saul und David geht also weiter. Und David wird noch einige Male in Situationen kommen, in denen er sich fragen wird: Kann das tatsächlich Gottes Wille sein? Im Zusammenhang mit dem Überfall der Philister auf die Stadt Keila habe ich bereits die edle Gesinnung Davids und seiner Leute hervorgehoben. Sie helfen den Bewohnern, obwohl sie sich doch auf der Flucht befinden und selbst um ihr Leben fürchten. In Kapitel 24 werden wir sogar miterleben, wie David seinen Todfeind, nämlich König Saul, verschont. Mehr dazu in der nächsten Ausgabe der Sendereihe Durch die Bibel. Ich hoffe, Sie sind dann auch wieder mit dabei.